Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie: Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es denn, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind Parther, Meder und Elamiter, wir kommen aus Mesopotamien und aus Judäa, aus Kappadokien, aus Pontus und aus der Provinz Asien, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und aus der Gegend von Cyrene in Libyen, sogar aus Rom sind Besucher hier. Sowohl solche, die von Geburt an Juden sind, als auch Nichtjuden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Auch Kreter und Araber befinden sich unter uns. Und wir alle hören sie in unseren eigenen Sprachen von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten? Fragte einer den anderen. Aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Die haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Jetzt trat Petrus zusammen mit den 11 anderen Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme erklärte er: Ihr Leute von Israel, von Judäa und ihr alle, die ihr zurzeit hier in Jerusalem seid. Ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Hört mir zu, diese Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr vermutet. Es ist ja erst 9 Uhr morgens. Nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Am Ende der Zeit, nämlich, sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden, die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Sogar über die Diener, ob Mann oder Frau, die an mich glauben, werde ich in jeder Zeit meinen Geist ausgießen und auch sie werden prophetisch reden. Ihr Leute von Israel, hört her, bei dem, was ich euch zu sagen habe, geht es um Jesus von Nazareth. Und dann erklärt der Petrus ausschweifend, was sie aus dem Alten Testament alle kennen, die Verheißungen über den Messias, der kommt, der stirbt und aufersteht. Und dann sagt Petrus weiter am Schluss: Ja, diesen Jesus hat Gott auferweckt, wir alle sind Zeugen dafür. Er ist in den Himmel emporgehoben worden, um den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite einzunehmen und hat von seinem Vater die versprochene Gabe erhalten, den Heiligen Geist. Diesen Geist hat er nun über uns ausgegossen und das ist es, was ihr hier seht und hört. Soweit Apostelgeschichte 2. Das Pfingstereignis. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden, die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen und auch sie werden prophetisch reden. Ich möchte anknüpfen an die Themen, die uns in den letzten Wochen beschäftigt haben. Und da bewegen wir uns mal ganz authentisch in diesem Zeitraum, der ja wirklich geschah zwischen dem Osterereignis, zwischen der Kreuzigung, dem Osterereignis, Himmelfahrt und Pfingsten. Das sind so Themen wie: Bleibt in mir, sagt Jesus seinen Nachfolgern. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Wartet auf die Kraft aus der Höhe, auf die Verheißung des Vaters, damit ihr getröstet seid, damit ihr erinnert seid an alles, was ich euch gesagt habe und damit ihr mutig seid, das Evangelium bis an die Enden der Erde zu tragen. Diese Zwischenzeit zwischen seiner Auferstehung und diesem endgültigen Abschied von der Erde. Angeknüpft an diese Themen wird heute das Pfingstereignis gefeiert. Das ist kein Abschluss, so eine Art Happy End. So, da ist mal ein super Event zu Ende gegangen, 3,5 Jahre. Gott in Menschengestalt auf der Erde, der in diesem kleinen, winzigen Israel, so ganz am östlichen Rand des Mittelmeers, ganz spektakuläre Dinge tat. Zeichen und Wunder geschahen. Das ist kein Abschluss-Happy End. Es ist eigentlich ein ganz gewaltiger Doppelpunkt. Der Geist Gottes nämlich, und das ist, wir sprechen von diesem Geist, der vor Beginn der Schöpfung über dem Chaos brütet, sagt uns die Bibel, kommt über die Menschen und verbindet sich mit Herz und Verstand. Er durchdringt, also wir können uns das richtig so vorstellen, er durchdringt und überkleidet die ganze Existenz. Das ist genau, wie Martin am Anfang sagte, in der Zukunftsperspektive völlig unvorstellbar gewesen, was da eigentlich geschieht. Aber ich glaube, es ist auch in dem, wie es sich angefühlt hat, noch immer nicht erklärlich. Es ist eine ganz gewaltige göttliche Macht und Offenbarung, die da geschieht. Und dieser Geist Gottes, er kommt mit der ganzen Fülle und der ganzen Gottheit von Vater und Sohn. Denn die drei sind ja eins, wie wir wissen. Also wir können uns richtig so vorstellen, dass da Himmlisches mit Irdischem so ganz fest verschweißt wird. Denn an den Menschen macht es sich ja fest. Die reagieren so, wie sie es nie gelernt haben. Niemals zuvor, auch nicht in der Offenbarung, in der Bundesoffenbarung im Alten Bund, konnte göttliche Kraft in so einem gewaltigen Ausmaß gleichzeitig erlebt werden. Und wir haben ja gehört, auch in dem Bibeltext aus Apostelgeschichte 2, dass genau zu diesem Fest trickreich ganz viele Juden aus dem Mittelmeerraum versammelt waren zu Pfingsten. Das heißt, es haben so viele wie möglich mitgekriegt. Also im Pfingstereignis sehen wir ein kleines Spektrum, würde ich mal behaupten, der Kraftwirkungen des Heiligen Geistes. Auch wenn das so ist wie Dinge, die man noch nie erlebt und noch nie gesehen hat. Das ist das starke Brausen und es ist nicht einfach mal so ein Windpusten gewesen. Ja? Also ich weiß nicht, wie man sich das vorzustellen hat. Sie waren verwirrt und erschüttert und erstaunt und konnten es überhaupt nicht einordnen. Ein mächtiges Brausen vom Himmel erfüllte den Raum. Feuerzungen, so etwas wie Feuerflammen waren auf den Köpfen zu sehen. Die Menschen, einfache Menschen, reden in Sprachen, die sie nie gelernt haben, und zwar in perfekten Sprachen einfach mal so implantiert. Und sie haben Mut zum öffentlichen Reden, wie der Petrus zum Beispiel. Ja, das ist höchst erstaunlich. Das fühlt sich irgendwie ein bisschen klein an für uns. Aber wenn ihr mal zurückdenkt, wie es dem Petrus ergangen ist vor der Kreuzigung Jesu, dann ist das eine Verwandlung der Person um 100%. Der stellt sich vor mehrere hundert Leute, redet, wie wir gelesen haben, mit lauter Stimme und erklärt den Leuten, dass das doch gar nicht erstaunlich ist, was sie da erleben, denn es war ja zu erwarten. Gott hat es ja versprochen. Jetzt zu uns. So knapp 2000 Jahre nach dem Pfingstereignis, was ist jetzt unsere Standortbestimmung? Es ist immer noch so daran, vor allem als Pfingstgemeinde glauben wir ganz fest, das ist unser Credo, dass der Geist Gottes immer noch ausgegossen ist auf alles Fleisch. Das ist eine Verheißung, die Gott nicht zurückgenommen hat. Das war nicht damals mal und dann nicht mehr. Von da an war der Geist Gottes ausgegossen auf alles Fleisch. Das heißt, die Gemeinde Jesu, also alles, was sich an Gruppen zusammentut von seinen Nachfolgern, ist ausgerüstet mit dieser Kraft aus der Höhe, so wie Jesus das versprochen hat. Die Gemeinde kann und soll mutig und erfüllt jetzt anstelle von Christus die Heilsbotschaft in die Welt tragen. Wir können uns erinnern, die Himmelfahrtsgeschichte sagt uns, dass er sagt, ihr werdet Kraft aus der Höhe empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samarien bis an das Ende der Erde. Dieser Zeugenmut, diese Begeisterung, diese Flamme, die sichtbar auf den Köpfen war, die den ganzen Menschen erfüllt. Es gibt übrigens, weiß nicht, vielleicht unter uns hier auch Leute, die auch tatsächlich diese Kraftwirkung des Heiligen Geistes schon ganz buchstäblich so mit so einem ganz starken inneren Brennen erfahren haben. Ja, Gott weiß schon, wie er unsere Sinne ansprechen kann, damit wir ihn wirklich erleben und damit wir wissen, ja, Gott ist wirklich da. Also die Gemeinde, auch die Pfingstgemeinde Clausthal-Zellerfeld, ist Botschafterin an Christi Stadt, so seine Nachfolgeinstitution. Und wie ihr Herr, auch wir mitten unter den Menschen, mitten in der Gesellschaft. da wo ihr seid, jeder Einzelne von euch, aber auch wir hier mit unserem Gemeindezentrum mitten unter den Menschen. Gemeinde Jesu ist geheiligt und richtig eingeschweißt in dieses Beziehungsdreieck von Vater und Sohn. Ich liebe dieses Bild, da ist es so fantastisch dargestellt. Jesus ermöglichte, dass Menschen in diese Beziehung zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist hineingenommen werden, ganz eng damit verbunden werden. Und wenn wir uns das neu vorstellen, was es gekostet hat, das Leben des menschgewordenen Gottessohns, dann dürfen wir uns das nochmal auf der Zunge zergehen lassen, wie unglaublich kostbar Gemeinde ist. Lass das mal ganz neu noch auf dein Herz wirken oder wieder neu auf dein Herz wirken. Wir hier als Ortsgemeinde, Pfingstgemeinde Clausthal-Zellerfeld, sind anstelle von Jesus in dieser Region, Oberharz, in Goslar, in Clausthal, in Braunlage, wo auch immer wir herkommen, Botschafter an Christi Stadt. Und wir sind ausgerüstet mit der Kraft des Heiligen Geistes. Gemeinde Jesu, Pfingstgemeinde Clausthal-Zellerfeld, unglaublich kostbar. Und der Geist Gottes darf und soll sich hier unter uns entfalten. Ich glaube, das ist gut an Pfingsten darüber nachzudenken, dass er das bitte, bitte, bitte in ganz neuen Dimensionen tun darf und soll. Ich möchte heute Morgen, weil es so wichtig ist für unsere Gemeinderealität, ganz gezielt einen Schwerpunkt aus dem Kraftspektrum des Geistes betonen. Vielleicht fühlt sich das für euch wie eine Nebenlinie an, aber nein, ich greife ein Segment raus, was auch in diesem Bericht vom Pfingstereignis ganz zentral ausgesagt wird. Paulus beschreibt ja eine Vielfalt von Kraftwirkungen. Ungefähr 30 Jahre nach Pfingsten, schreibt er den Korinthern in einem Brief oder er beschreibt und nimmt auf, was da bei den Korinthern so alles los ist. Eine ganz große Anzahl von Kraftwirkungen, das heißt nicht übrigens, dass es nur die an Kraftwirkungen gibt, sondern die beschreibt er eben. Es gibt unendlich viele weitere Kraftwirkungen. Er schreibt, bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Das sind so Gaben wie die Gabe des Glaubens, die Gabe der Weisheit, der Erkenntnis, Gabe der Wunderheilungen, Gaben übrigens heißt es von Krankenheilungen, die Gabe, die Geister zu unterscheiden, was kommt aus welcher Richtung, ist es finster oder ist es Licht, die Gabe der Sprachenrede, die Gabe der Auslegung der Sprachenrede, ganz viele dieser Gaben beschreibt er, zählt sie auf, weil offensichtlich die Gemeinde in Korinth ganz reich damit bestückt war, ja, die praktizierten das auch ganz eifrig und er musste es ordnen. Mit seinen Worten. Er musste den Korinthern sagen, bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Also seid nicht traurig, wenn XY die Gabe der Krankenheilung hat und jemand anders sagt, ich will das auch. Ich will nicht in neuen Sprachen reden, ich will die Gabe der Krankenheilung haben. Dann sagt er, bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Aber immer geht es nicht um die einzelne Person, sondern es geht um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Wir haben uns ja einige Male schon Gedanken gemacht über die Beziehungen, die wir kultivieren wollen unter uns, rein menschlich, die rein menschlichen Beziehungsebenen, was so wichtig ist, dass wir uns kennen, dass wir Respekt voreinander haben, dass einer den anderen höher achtet als sich selbst, dass wir in der Liebe Jesu untereinander unterwegs sind. Das ist ein Teil. Der andere Teil ist die Erfüllung von jedem Einzelnen hier mit den Gaben des Geistes. Nicht, damit es mir gut geht oder dir gut geht, sondern damit es uns als Gemeinde in der Vielfalt gut geht und sich möglichst viel davon entwickelt. Jetzt zu unserem Schwerpunkt unter diesen vielen Gaben. Das ist die Aussage, die Petrus zitiert aus dem Propheten Joel. Also schon im Alten Testament, am Ende der Zeit im Alten Bund, spricht Gott, am Ende der Zeit werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen, dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden, die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen und auch sie werden prophetisch reden. Wenn ihr mal durchzählt, kommt, glaube ich, mindestens dreimal das Wort prophetisch reden vor. Und da wollen wir auch noch mal so ein bisschen dem Paulus in seine Briefe gucken. Er betont es genauso. Er betont tatsächlich unter allen Gaben des Geistes vor allem die Gabe des prophetischen Redens. Das heißt bitte nicht, dass die anderen unwichtig sind und nicht vorkommen. Nein, im Gegenteil, sie müssen alle vorkommen und noch viel mehr als das, was aufgezählt ist, zum Aufbau der Gemeinde und zum Nutzen der Gemeinde und am Ende auch zum Nutzen der Menschen um uns herum in der Gesellschaft. Im 1. Korinther 14 schreibt er, also zwei Kapitel, nachdem er die Geistesgaben beschreibt, in demselben Brief schreibt er, strebt nach der Liebe, denn 1. Korinther 13, wissen wir, ist das Hohelied der Liebe, dieses völlig überfordernde, unfassbare Hohelied der Liebe, wo jeder von uns denkt, okay, aus menschlicher Kraft sowieso nicht, aber es ist ein hoher Standard, man kann es kaum erfüllen. Unmittelbar in einem Kapitel danach fängt er das nächste Kapitel an und schreibt, strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede. Am meisten um die Gabe der prophetischen Rede. Und dann widmet er dieses Kapitel dem Abgleich zwischen Sprachenrede und prophetischer Rede und zeigt den Korinthern auf, es muss offensichtlich beides sehr intensiv vorgekommen sein. Und sie haben offensichtlich konkurriert mit diesen beiden Gaben. Ja, das betrifft uns jetzt nicht, aber in dem Brief geht das so weiter, dass offensichtlich Leute, die in Sprachen redeten, sich heiliger vorkamen als die Leute, die nur prophetisch redeten. Und dann nimmt er ihnen das auseinander, was von den beiden, wie man das zu gewichten hat, wie es beides vorkommen muss und was das eine und das andere bedeutet. Und zieht trotzdem das Fazit, strebt nach den Gaben des Geistes am meisten um die Gabe der prophetischen Rede. Und darüber möchte ich mit euch heute Morgen mal ein bisschen genauer nachdenken. Warum ist diese Gabe die erstrebenswerteste von allen? Und wie genau definiert die sich eigentlich? Es ist ja ein großes Wort, prophetisches Reden. Also nochmal kurz zum Check. Wir leben ja, nachdem Jesus erschienen ist, starb, gekreuzigt wurde, auferstand und in den Himmel zurückgegangen ist, in einer neuen Dimension in der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Das ist uns allen klar, hoffentlich. Eine völlig neue Dimension. Jesus selbst hat diesen Graben überbrückt zwischen Gott, dem Vater und uns. Alles, was uns von Gott getrennt hat, hat er überbrückt. Und jeder, der es will, hat freien Zutritt zum Herzen des Vaters. Jeder, der es will, hat freien Zutritt. Die Bibel sagt uns, dass wir selbst zu Königen und Priestern geworden sind. Das heißt, wir brauchen nicht mehr wie im Alten Bund einen stellvertretenden Hohenpriester, der für das Volk bei Gott eintrat, sondern jeder Mensch, der sagt, ich vertraue diesem Jesus mein Leben an und ich glaube, dass er für meine Sünden am Kreuz gestorben ist, wieder auferstand und ich durch ihn das ewige Leben habe, so ein Mensch ist König und Priester vor Gott. Ein wirklich würdiger Status darfst du dir heute Morgen auch ganz neu klar machen. Jeder von uns hier ist König und Priester vor Gott. Jeder von uns hat zu jeder Zeit durch Christus freien Zugang zum Herz des Vaters. Wir dürfen verstehen, wirklich vor 2000 Jahren ist mit diesen dicht gedrängten Ereignissen, ja, Jesu Tod, Auferstehung, Himmelfahrt und Ausgießung des Heiligen Geistes, ist ein gewaltiger Raum geöffnet worden für göttliche Offenbarungen, für Kraft, die sich ausbreiten kann, viel schneller als durch die eine Person Jesus. Ja, wir stellen uns vor, eine Person Jesus in dem kleinen Israel und er sagt seinen Jüngern am Ende, es ist gut für euch, wenn ich gehe, denn der Vater wird den Heiligen Geist ausgießen. Und was an Menschen an Pfingsten alles da war, auf das der Heilige Geist ausgegossen wurde und die sich wieder verteilten im Mittelmeerraum, zack, in 0, nichts, war ein ganzer Raum durchdrungen von Menschen, die als Träger des Heiligen Geistes unterwegs waren. Es ist ein gigantischer Raum eröffnet worden, ein besonderer Zugang. Und in jedem Gläubigen ist tatsächlich auch in uns eine besondere neue Dimension von Kommunikation möglich, seit dem Pfingstereignis. So zur Begrifflichkeit Prophetie kommt von Prophemi, das heißt für jemanden, als dessen Bote sprechen. Prophemi, für jemanden, also im Auftrag von jemandem, als dessen Bote sprechen. Es gibt eine ganz gute Beschreibung in, ich weiß nicht, einige von euch kennen wahrscheinlich das Dienstseminar, wo die Geistesgaben und die natürlichen Gaben ganz gut beschrieben werden. Da steht ein ganz guter Abschnitt drin, ich glaube, so kann man es ausdrücken. Die Prophetie ist die Gabe, aus dem Herzen Gottes Informationen, Erkenntnisse, Worte mitzuteilen, die der Heilige Geist dem betreffenden Menschen offenbart hat. Jeder von uns, der Jesus nachfolgt, ist versiegelt mit dem Heiligen Geist in seinem Herzen, kann um diese Gabe bitten, diese Gabe des prophetischen Redens und wird, Gott wird dem, der um Brot bittet, keinen Stein geben, sagt er. Er wird vielmehr die Gaben des Geistes geben. Er wird Gedanken aus dem Herzen Gottes mitgeteilt bekommen. Und gewöhnlich sind die nicht nur für einen selbst. Wir leben ja in Gemeinde. Gott hat nie gedacht, dass jeder für sich so in einzelnen Strahlen und in einzelnen Segmenten sich auf ihn bezieht, sondern er hat uns immer verordnet, dass wir miteinander darin unterwegs sind. Es geht also im Kern um Offenbarung der Gedanken Gottes. Und ich weiß nicht, einige von euch werden wahrscheinlich schon Erfahrung damit haben. Nicht einer hat alles. Nicht einer hat umfassende Erkenntnis, umfassende Visionen, umfassende Wegweisung. Vielmehr jeder ein Stück. Jeder ein Stück. Und wenn wir uns daran erinnern, dass wir einander höher achten als uns selbst, und inspiriert durch Gottes Geist, entfaltet dann tatsächlich das prophetische Wort in der Gemeinschaft einer Gemeinde seine volle Kraft und seine volle Wirkung. Ich habe persönlich in den letzten Wochen eine ganz besondere und ganz beeindruckende Erfahrung gemacht. Ich begleite unsere Tochter in so eine kleine Hausgemeinde, die überwiegend sich treffen, um prophetische Gebetsabende abzuhalten. Das ist ungefähr so ein Zeitraum von 3 Stunden. Also 3 Stunden ist ja richtig viel, ne? Und du bist dabei und denkst, huch, ist es schon 10? Das Prinzip ist, dass tatsächlich es eine Art Fürbitte, das werdet ihr sicherlich auch kennen, es geht immer um eine Person, jeder kommt dran, der das möchte, um eine Person und die anderen beten für die Person, ohne dass vorher gesagt wird, was für ein Anliegen diese Person hat. Also einfach wirklich hörendes Gebet. Und das Geheimnis, finde ich, hört sich vielleicht ein bisschen mystisch an für euch. Nein, aber es ist ganz real, ganz absolut auf biblischem Fundament. Es ist eine ganz tolle Gelegenheit, umso spannender ist, dass je weniger man von der Person weiß. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr jemanden gut kennt. Wenn man dann für den betet, auch wenn der mir kein Anliegen sagt, dann denke ich, ah, okay, ich weiß, du hast das und das und das, und das Problem. Ich glaube, Gott sagt mir gerade da in das Problem rein und so. Es ist super, wenn man so gut wie nichts voneinander weiß. Man weiß in der Runde noch nicht mal den Beruf voneinander. Weil sonst weißt du, gut, da sitzt ein Arzt in der Runde und dann fragst du Gott, was könnte ich dem jetzt weitergeben? Ja, ich sehe dich so mit so einem Sanitätskoffer da rumlaufen und... Oder jemand, der so im Handwerksbetrieb, der steht den ganzen Tag an einer Drechselmaschine und der sagt, ich sehe da so eine Drechselmaschine vor mir und ich glaube, dass Gott will dir das und das sagen. Also, so kleiner Exkurs, es ist unglaublich beeindruckend. Die Eindrücke, die über eine Person zusammenkommen, haben vordergründig nichts miteinander zu tun. Du denkst, hä? Der eine hat den Eindruck von einem Garten, vielen Pflanzen, wo die Person drinsteht und Gott... sagt ihr sozusagen, du such dir aus, was du möchtest. Der Nächste dacht, ja, ich sehe dich da irgendwie so in so einem Krankenhauszimmer. Und du denkst, Moment, das kann jetzt nicht um die gleiche Person gehen. Aber wenn man hinterher zusammenfasst und die Person fragt, ist es fast immer so. So, wir machen auch Fehler, ja, man irrt sich auch. Aber es ist fast immer so, dass die Person sagt, es hat alles gestimmt. Und wir denken jeder für uns, hä, passt doch gar nicht zusammen. Jeder hat ein Stück. Und ihr Lieben, das hält einen auf dem Teppich. Denn sonst würden wir ja völlig abheben, wenn wir jetzt sagen, König und Priester, wir haben die göttlichen Offenbarungen. Strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede. Paulus betont übrigens in diesem 14. Kapitel in seinem Korintherbrief mindestens 3-4 Mal steht richtig dieser Satz, das ist die wichtigste, weil sie vom größten Nutzen für die Gemeinde ist. 3-mal sagt er das in diesem Abschnitt. Wenn jemand, er grenzt es ab von der Sprachenrede, er sagt nämlich, wenn jemand im Gegensatz zur Sprachenrede, die sich an Gott wendet, eine prophetische Botschaft verkündet, richten sich seine Worte an die Menschen. Und was er sagt, bringt ihnen Hilfe, Ermutigung und Trost. Und es wird geschehen, in den letzten Tagen hat Gott gesagt, ich werde meinen Geist ausgießen und ihr werdet prophetisch reden. Wir können ahnen, was da Herz Gottes dahinter ist. Wenn Gott sich seinen Kindern offenbaren möchte und möchte, dass es weitergegeben wird zur Ermutigung, zur Hilfe und zum Trost. Eine ganz neue, intensivere Verknüpfung zwischen Gott und Mensch. Jeder kann es hören, jeder kann es erleben und wir untereinander sollen uns auch damit stärken. Vielleicht zur Erklärung nochmal, damit wir das Bild richtig abschließen können, Prophetie. Im Neuen Testament ist ja eben das, was jeder, wir sagen wiedergeborene Mensch, also zu neuem Leben geborene Mensch, durch den Heiligen Geist erleben und praktizieren kann. Ganz kurzer Rückblick ins Alte Testament, da gab es ja auch Propheten. Vielleicht messt ihr das ein bisschen aneinander. Man muss es einfach auch wissen. Die Propheten im Alten Testament waren, im Alten Testament waren nicht alle im Volk Gottes, also in Israel, Könige und Priester. Sie brauchten Könige und sie brauchten einen hohen Priester, der jedes Jahr Sühne für das Volk erwarb. Das waren andere Zeiten. Der alte Bund, im alten Bund hatte sich Gott mit seinem Volk verständigt auf die Grundlage des Gesetzes. Und an dieses Gesetz musste erinnert werden von geisterfüllten Menschen. Es gab einzelne geisterfüllte Menschen, also Elitär, wenn ihr so wollt. Die waren Bundeserinnerer. Die waren sozusagen, damit nicht jeder jeden Tag das Gesetz wälzen musste, was übrigens auch nur die Männer durften, wiesen die auf der Grundlage des Gesetzes auf Missstände hin und auch auf Zukunftsweisendes. Ja, sie erinnerten einfach an das, was Gott dem Volk gesagt hatte. Die waren wirklich Sprachrohre Gottes, ganz buchstäbliche Sprachrohre. Und wenn ihr da mal so ein bisschen in das Leben dieser Propheten reinguckt, Hesekiel, Jeremia, Jesaja, zu was für Zeiten und zu welchen Umständen, unter welchen Umständen sie gelebt haben und was es sie gekostet hat, diesen Prophetendienst zu tun für das Volk, es ist unglaublich. Das müsst ihr euch mal ein bisschen angucken. Es hat wirklich alles gekostet an dieser Stelle, dieses Sprachrohr, diese Bundeserinnerer zu sein. Ist angelehnt an das, was heute prophetisches Reden ist, weil es eben auch Menschen waren, die von Gott verstanden und es an andere Menschen weitergaben. Aber das prophetische Reden nach dem neuen Bund in der Kraft des Heiligen Geistes hat eine ganz breite Ebene. Und wie wir gehört haben, dient es nicht, um Gericht zu verkündigen, sondern zur Hilfe, zur Ermutigung und zum Trost. Jetzt ein paar praktische Dinge. Ich gehe mal davon aus, dass einige von euch da schon ganz gut unterwegs sind in praktischer Umsetzung von prophetischem Reden, dass ihr immer wieder mal auch Gedanken habt, die von Gott eingegeben sind, Bilder, sagen wir, so innere Bilder, Gedankenbilder und die auch weitergegeben werden. Grundsätzlich ist es so, was du ganz neu wissen darfst oder wieder neu wissen darfst, Gott redet. Er redet. Er ist nicht stumm irgendwo da, in irgendwelchen Himmeln, die wir nicht durchdringen, in irgendwelchen Dimensionen, die uns sich nicht erschließen. Er redet. Meine Schafe hören meine Stimme, sagt Jesus über seine Nachfolger. Wenn jemand was hören soll, dann muss auch geredet werden. Meine Schafe hören meine Stimme. Er redet. Wie tut er das? Er tut das oft bei eher textbezogenen Menschentypen durch Erinnerung an Bibelwort. Ich weiß nicht, wenn du eher so ein Textmensch bist, eher einer, der es liebt, mit Büchern und Texten umzugehen, dann wirst du erleben, dass Gott zu dir spricht, indem er dich an Bibelwort erinnert. Bei den etwas bebildeteren Menschen mit viel Fantasie spricht Gott meistens so, wie es ihrem Typ entspricht. Und das ist auch was ganz Besonderes und was ganz Liebevolles. Ich finde es so unglaublich liebevoll von Gott. Ja? Er weiß genau, in welcher Sprache wir uns auch im Natürlichen artikulieren. Und er wird dir, wenn du ein fantasievoller, bebildeter Mensch bist, in Reihe ganze Filme vor das innere Auge stellen und etliche Bilder, die zu dir sprechen, die geistliche Wahrheiten zu dir sprechen. Durch Gegenstände zum Beispiel. Du fährst durch die Straßen, siehst Bäume und tak, 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 fallen dir alle möglichen Dinge ein, Gedanken durch den Heiligen Geist bewirkt, was es jetzt bedeutet, diesen Baum zu betrachten. Entweder der ist ganz gerade und schön oder er ist schief und knorrig gewachsen. Durch Träume kann Gott zu uns reden. Vielleicht gibt es den einen oder anderen auch hier unter uns. Es gibt Menschen, die tatsächlich Träume haben, regelmäßig Träume haben, die von Bedeutung sind. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, hier die Mama von unserem Jan Markus, Frauke Frohwerk, die ist sozusagen darauf spezialisiert. Die ist in der Ichtes-Gemeinde, hat sie, glaube ich, sogar auch schon mal Seminare gegeben darüber oder hat Leute versammelt, denen das öfter geschieht, um denen so ein bisschen aufzuhelfen. Denn das ist ein fast unheimliches Ding, ja, wenn ich das mal so sagen darf. Wir träumen alle viele Sachen und es ist normal, dass die Seele aufarbeitet und das Unterbewusstsein arbeitet, aber man merkt schon genau, manche Träume können eigentlich nicht Aufarbeitung von Unterbewusstsein sein. Und es ist gut und wichtig, sich auch damit zu beschäftigen. Denn auch im Alten Testament lesen wir das ja auch, übrigens auch im Neuen Testament nochmal, lesen wir, dass Menschen durch Träume vom Heiligen Geist beeindruckt werden. Es geschieht auch durch hörbares Wort. Es gibt zwar sehr selten, aber es gibt tatsächlich diese Situationen, in denen durch eine buchstäbliche Stimme Gott zu einem Menschen gesprochen hat. Im Alten Testament kommt es vor, fällt mir gerade so ein, bei dem Samuel und dem Priester Eli, wo der Samuel gerufen wird und geht zu dem Priester und sagt, hier hast du mich gerufen. Nein, nein, sagt er, ich habe dich nicht gerufen. Ja, sowas. Gott ist ja immer noch derselbe, der er gestern war und der er auch in Ewigkeit ist. Also wenn du das erlebt hast, wow, preis den Herrn. Gibt es jemanden übrigens hier unter uns, der schon mal mit hörbarer Stimme, ja? Also nicht erschrecken, das ist ein Modus. Fast am meisten allerdings, und das werden die meisten von uns auch kennen, durch Gedanken. Der Geist gibt Zeugnis unserem Geist. Das sind Gedanken, die uns in den Kopf kommen. Also wenn zum Beispiel, wenn ich mal erinnern darf an diese prophetische Gebetsrunde da ist das so, dass man auch nicht lange nachdenkt und nicht lange sich irgendwas verstandesmäßig zusammenbastelt, weil man neigt dazu, sofort abzugleichen, zu sagen, ja nee, das kann ja nicht sein. Also aus Vernunftgründen, das, was ich da jetzt gerade denke, nee, also komm, nee, sag mal lieber nicht. Ja, wenn ich den Heiligen Geist bitte, mir zu zeigen, über eine Person etwas zu zeigen, dann darf ich davon ausgehen, dass er das tut. Und dann darf ich auch davon ausgehen, dass die Gedanken, die ich dann habe, auch für die Person sind. Zu dem Rückkopplungs- und Prüfmechanismus kommen wir gleich noch, ja, weil das ist so wichtig, dass es eine Gemeinschaftsangelegenheit ist. So, in welcher Absicht redet Gott denn? Das haben wir gerade auch im Korintherbrief gelesen. In welcher Absicht redet er? Zu seinen Kindern, wohlgemerkt. Ja, zu seinen Kindern. Wichtige Prämisse, denn die sind es ja, die sich mit dem Heiligen Geist erfüllen lassen wollen. Du kannst davon ausgehen, dass er keine Schreckensgerichtsprophetie in dein Herz gibt für einen Bruder oder Schwester in der Gemeinde. Davon kannst du mit Sicherheit ausgehen. Das prophetische Wort des neuen Bundes ist, wie wir es gelesen haben, zur Erbauung, zum Trost, aber natürlich auch zur Hilfe. Hilfe im Sinne von Korrektur, Stabilisierung. Also nicht hier Honig um den Bart schmieren, schon zur Hilfe und Stabilisierung, wo Gott was zurechtbringen muss, damit der Mensch stabilisiert und geordnet weitergeht. Manchmal ist es auf Zukünftiges ausgerichtet. Also wir geben dem oft so ein extremes Zukunftsgewicht, das ist nicht immer so, manchmal ist es auf Zukünftiges ausgerichtet. Ganz schlicht und einfach, Gott offenbart sein Herz und er gibt Einblick. Das ist seine Absicht. Wir könnten da drüber schreiben, Kind, komm an mein Herz und ich will dir große und unfassbare Dinge zeigen. Komm herauf zu mir, steht dort geschrieben, und ich will dir große und unfassbare Dinge zeigen. Vom Verfahren her ist es so, der Mensch, also der wiedergeborene Mensch, das Gotteskind empfängt was vom Heiligen Geist, in seinem Geist, in Gedanken, durch Bilder, Bibelwort, wie auch immer, und gibt es weiter. Wichtig für uns, er ist dabei nicht willenlos. Das ist nicht irgendein willenloses Medium, was da in Trance verfällt und nicht weiß, was es spricht. Das ist eine ganz wichtige Geschichte, denn wenn wir mal vom Heiligen Geist beeindruckt werden, einem Menschen aus der Gesellschaft was in sein Leben zu sprechen oder ihn zu ermutigen oder ihm zu sagen, du, ich glaube, das und das sehe ich an dir und du solltest mal, dann ist es wichtig zu verstehen, das ist wirklich der Geist Gottes. Ich bin als Person ein Botschafter, ein Überträger. Herz und Verstand werden nicht ausgeschaltet, das macht Gott übrigens nie. Er lässt sogar Menschen in die Hölle gehen, wenn sie ihn nicht wollen. So sehr achtet er deinen und meinen Willen. Gott würde niemals darüber hinweggehen, dich trancemäßig in einen tiefen Schlaf versenken und dich reden lassen, was du gar nicht willst. Das ist auf der anderen Seite aber auch wieder ein bisschen gefährlich, weil dein Verstand und dein Herz mischt sich in die Botschaft. Das kann man gar nicht verhindern. Das ist auf jeden Fall dabei. Wer gibt denn weiter? Wer ist denn prophetisch begabt? Jeder Mensch, der Jesus sein Leben anvertraut hat. Jeder Mensch, der durch die Wiedergeburt zum neuen Leben mit dem Heiligen Geist in seinem Herzen versiegelt ist. Jeder ist prophetisch begabt. Wir lesen das ja von den Geistesgaben, wo Paulus schreibt, ja, ihr habt nicht alle dies und nicht alle das. Das ist richtig. Es kann sich in der Gemeinde durch jede Geistesgabe auswirken. Und da lesen wir im 1. Korinther 12, der Geist teilt jedem aus, wie er will. Es ist die absolute Souveränität des Heiligen Geistes, in welcher Intensität das geschieht. Ja, wir können nicht sagen, so gib mal alles und das will ich jetzt auch haben. Der Geist teilt jedem aus, wie er will. Allerdings ist es erfahrungsgemäß so, dass manche Geistesgaben sich verdichten auf bestimmten Personen. Also es gibt einfach im Gemeindekontext immer Personen, die bevorzugt und ganz leicht und ganz freudig prophetisch reden und andere, die sich damit schwer tun und deshalb nicht so in Erscheinung treten. Der Geist teilt aus, wie er will. Aber geh davon aus, auch wenn du denkst, nee, das kann ich nicht und das bin ich nicht. Doch, ich werde meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Da steht nicht, einige von euch werden, einige von euch. Auf alles Fleisch. Und wir sollen uns ausstrecken nach der Gabe des prophetischen Redens, weil sie so nah am Herzen Gottes ist und weil sie für Menschen ist, weil sie auf eine ganz neue Art und Weise Gott und Menschen in Verbindung bringt. Paulus schreibt sogar, ich wünschte indessen, dass alle prophetisch reden könnten. Muss wohl so sein, um die Menschen mit den Absichten Gottes in Verbindung zu bringen. Das wäre doch ein fantastischer Brunnen, den man da wieder öffnen könnte. Ein letztes ganz wichtiges Kriterium für den praktischen Umgang ist die Prüfung von prophetischem Reden. Die ist allerdings unbedingt erforderlich. Wir lesen in einem anderen Brief an die Thessalonicher, dass Paulus ihnen schreibt, legt dem Wirken des Geistes nichts in den Weg. Luther übersetzt, den Geist dämpft nicht. Geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg, sondern prüft alles. Das, was gut ist, nehmt an. Das ist so ein Schlagwort bei Luther oder ich glaube auch in der Elberfelder, prüft alles und das Gute behaltet. Weil es eben so ist, dass Gottes Geist in einen Menschen hineinspricht und dieser Mensch Herz und Verstand mitbringt, indem er es weitergibt, kann es sein, dass es nicht reines Wasser ist. Und es kann sein, dass es durch meine Wahrnehmung, durch meine Erinnerung, durch meine Einschätzung einer Person einfach gefärbt ist. Deswegen kann ich euch, uns nur ermutigen, wir wollen ja dem Geist nichts in den Weg legen und den Geist nicht dämpfen, dass wir das ruhig mal fließen lassen, ganz neu wirklich ins Leben rufen. Und der andere, dem ich etwas sage, hat eine Verantwortung in dem Part, es zu prüfen, ob es für ihn richtig ist, ob es auf ihn passt. Wir brauchen uns darin gegenseitig. Merkt ihr, diese intensive Verzahnung, diese Verknüpfung, also erstmal hat nicht einer alles für eine Person, aber derjenige, der es hört, kann auch sagen, ja nee, also das kann jetzt gar nicht sein. Das passt nicht auf meine Person und es stimmt nicht und ich kann es nicht einordnen. Gibt es ein paar Kriterien, die du wissen musst, die auf jeden Fall geprüft werden müssen. Also eine prophetische Aussage muss im Einklang mit dem geschriebenen Wort stehen. Muss absolut im Einklang mit dem geschriebenen Wort stehen. Und damit im Einklang mit dem Charakter Gottes. Wenn du ein prophetisches Wort hören würdest, in dem dir jemand sagt, Gott hat mir gezeigt, dass du jetzt eine ganz neue Freiheit in deiner Ehebeziehung führen darfst und such dir doch einfach noch einen zweiten oder einen dritten Partner, damit du dich so richtig entfalten kannst. Das ist jetzt sehr plakativ, ja? Aber Leute, in geistlich dichten Atmosphären, wo man denkt, oh Mann, vielleicht ist da ja was dran. Es gibt so eine Bewegung, die in so eine Richtung gekippt ist. Ist noch gar nicht so lange her, man hört da nicht mehr so viel von. Aber es gibt so eine Bewegung, die irgendwann in so eine Richtung diffundiert sind. Dann darfst du durch den innewohnenden Geist in dir sagen, stopp, Moment, das kann nicht sein. Es kann nicht sein, das ist nicht Gott und das ist nicht sein Wort. Du kannst es daran prüfen, ob das prophetische Reden Liebe und Wertschätzung ausdrückt, dir gegenüber. Denn tatsächlich, das ist die Hauptabsicht von Gott. Er wird dir immer, was auch immer er dir sagen will, in Liebe und Wertschätzung begegnen, auch wenn du eine ganz massive Korrektur in deinem Leben erfahren musst. Liebe und Wertschätzung muss der Tenor sein und nicht Druck und Einschüchterung. Das ist auch ein ganz schmaler Grat. Wenn wir das so hören, dann denken wir, ja, klar, also klar, Gott schüchtert mich nicht ein, aber es ist ein ganz schmaler Grat. Du darfst es daran messen. Und du darfst dich fragen, gibt es vielleicht eine menschliche Absicht dahinter bei dem, der mir da was sagt? Will der mich, weil Gott hat mir ja gezeigt, ich soll dir wohl sagen, irgendwohin manipulieren? So mit diesem Tenor, das habe ich jetzt von Gott verstanden. Darfst du fragen? Du darfst fragen, wer ist der Prophet? Wer ist der Prophet, der zu mir spricht? Ich würde zum Beispiel niemals durchwinken, zulassen, wenn hier am Sonntagmorgen in diese Gemeinde ein Mensch käme, den niemand kennt, der einen sehr geisterfüllten Eindruck macht, anbetend im Lobpreis steht und auf einmal nach vorne kommt, sich das Mikrofon geben lässt und ein prophetisches Wort für die Gemeinde hier in die Runde spricht. Das geht gar nicht, weil Gott ist ein Gott der Ordnung. So jemanden müssten wir kennen. Da müssten wir sagen, ja, okay, der kommt da und daher, der hat da und da seine Einbindung, der wird selbst geprüft, ist selbst eingebunden, der hat freie Fahrt für ein prophetisches Reden. Wichtige Kriterien. Auch darin sind wir vollkommen aufeinander angewiesen. Strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten um die Gabe der prophetischen Rede. Und ich möchte jetzt ganz am Schluss unserer Zeit praktisch werden. Ich möchte euch ermutigen, dass wir gemeinsam den Vater bitten, uns neu mit dem Heiligen Geist zu erfüllen als Gemeinde. Und ich möchte euch auch ankündigen, sagen, dass wir uns in diesen Dingen auch trainieren möchten, zum Beispiel im Gebetskreis, zum Beispiel in den Lobpreisabenden, wo ganz neu auch wieder das prophetische Reden freigesetzt werden soll. Oh, vielen Dank. Dankeschön. Danke. Das sind so Tools in Gemeinde, die wir bedienen dürfen, wo wir im geschützten Rahmen sind und wo jeder, der bisher von sich dachte, nee, ich habe das nicht, ich kann das nicht, auch mal die Freiheit hat, was zu sagen. Auch sich inspirieren lassen darf von dem geschützten Rahmen. Es wird ja geprüft, auch Gedanken Gottes weitergeben kann. Für den Einzelnen habe ich gleich noch was vor, aber ich möchte gerne, dass wir gemeinsam, wenn ihr euch damit jetzt eins machen könnt, dass wir gemeinsam den Geist Gottes bitten. Heute ist Pfingsten, ihr lieben Leute. Wir dürfen uns daran erinnern, der Geist ist ausgegossen auf alles Fleisch. Ich wünsche mir so sehr, dass diese Gemeinde ganz neu erfüllt ist mit den Kraftwirkungen des Geistes. Und wir fangen mal mit dem prophetischen Reden an. Und Gott sagt nicht, okay, die Portion, die gebe ich jetzt euch schon mal, aber Wundergaben und Heilungen und nee, komm, das machen wir nächstes Jahr Pfingsten. Das glaube ich nicht. Wir sollen uns ja bemühen nach Kräften um das prophetische Wort, was unser Herz mit Gottes Herz verbindet und wir uns untereinander verbinden. Ich hatte in der Vorbereitung in dieser Predigt einen Eindruck, als wäre das hier ein Brunnen oder die Gemeinde sinnbildlich ein Brunnen, aus dem frisches Wasser, lebendiges Wasser geschöpft werden soll. Und irgendjemand hat einen Deckel da drauf gelegt. Einen dicken Betondeckel. Und ich glaube, dass wir im Geist und mit der Hilfe Gottes diesen Deckel von diesem Brunnen wieder wegnehmen sollten. Ich bin mal ein bisschen direkter. Ich ahne, dass dieser Deckel Aussagen sein könnten, wie das hat hier alles keinen Zweck mehr, machen wir den Laden zu. Als ich kam in diese Gemeinde vor einem Jahr, gab es solche Töne. Und ich glaube, dass das ein Deckel auf dem Brunnen von lebendigem Wasser ist. Könnt ihr euch damit eins machen mit mir, dass wir gemeinsam diesen Deckel von dem Brunnen wieder wegnehmen und wir sagen so, diese Gemeinde ist die Gemeinde unseres Herrn und er wird sie bauen und er wird sie ausrüsten und durchtränken mit der Kraft des Heiligen Geistes, damit wir lebendiges Wasser haben und von hier lebendiges Wasser ausgeht. Zusammen mit allen anderen Gemeinden, die wir hier im Harz, mit denen wir hier vernetzt sind. Wäre das nicht fantastisch? Ich möchte oder ich wünsche mir so sehr, dass diese Gemeinde im Braunschweiger Land, dass die Braunschweiger mich ansprechen und sagen, Mensch, ich habe da gehört, im Harz, im Kloster, was ist denn da los bei euch? Ja! Wollen wir das tun? Wollen wir diesen Deckel von dem Brunnen abräumen? Und wenn das in deinem Herzen war, tatsächlich im letzten Jahr, wenn das in deinem Herzen war, das ist überhaupt keine Verurteilung, diese Resignation, diese Schwere zu sagen, nee, komm, lass doch. Wir haben uns so angestrengt und komm, lass es doch. Wenn das in dir war, dann bring das Gott und lass dich neu inspirieren, neu ermutigen. Du musst die Kraft in dieser Gemeinde nicht entfalten. Du musst nur den Deckel abnehmen und die Kraft entfalten lassen, dass Menschen wieder Wasser schöpfen können. Lasst uns mal aufstehen. Renate, magst du da ein bisschen Gitarrenmusik drunter machen? Ihr dürft euch übrigens gerne auch mit Gebeten gleich einfach beteiligen. Sprecht einfach rein, was euch so auf dem Herzen ist. Vater im Himmel, wir wollen dir danken, Herr, dafür, dass du diese Gemeinde so sehr liebst, Herr, und dass du schon weißt, in welchen Dimensionen sie leben soll. Und dass du schon die Menschen kennst, die du noch dazu führen möchtest, Herr. Und ich bete, Herr, im Namen Jesu, dass diese Gemeinde wieder eine Quelle deines Lebens ist, Herr. In Jesu Namen soll nichts und niemand diese Quelle verdecken, diesen Brunnen verdecken, diesen Brunnen zuschütten, den du hier oben gegeben hast. Vater, in Jesu Namen beten wir dich jetzt ganz neu um die Kraft deines Heiligen Geistes hier in dieser Gemeinde unter uns. Und bezieh alle mit ein, die heute Morgen hier nicht sein können in der Versammlung, die aber zu uns gehören, Herr, in Jesu Namen. Heiliger Geist, komm mächtig, komm mit deiner Kraft. Erfülle jedes Herz in Jesu Namen. Erfülle jedes Herz. Du kennst uns bis auf den Grund, Herr. Wir wollen uns dir ganz ausliefern, auch als Gemeinde vollkommen ausliefern und mit deiner Kraft und mit deiner Quelle rechnen in Jesu Namen. In Jesu Namen. Und in Jesu Namen nehmen wir jetzt gemeinsam diesen Deckel von diesem Brunnen und schieben ihn zur Seite. So wie du den Stein vor der Grabhöhle weggerollt hast und es keine menschliche Mühe war, soll dieser Deckel einfach weggeräumt sein und auch nicht daneben stehen, damit er wieder draufgelegt werden kann, sondern einfach weg. Trag ihn weg, nimm ihn weg. Und dieser Brunnen soll bekannt sein dafür, dass frisches Wasser geschöpft wird. Dass die Quelle des Lebens darunter ist, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Danke, dass du deine Kinder zuerst damit meinst und dass wir aus dem Vollen schöpfen können, um weiterzugeben, Herr, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Fühlt euch wirklich frei, auch noch Gebete reinzusprechen. Yes, she had a soul, Goria Bashi, and a CDD, Gia, a soul, he did get here, a soul, Goria Bashi. Jesus. Und ich möchte dich ermutigen, halt nichts zurück in dir, auch in deinem Herzen, in deiner Person, halt nichts zurück. Halt dich hin als offenes Gefäß, dass der Geist Gottes dich neu erfüllen kann. Er wird es so tun, wie du es brauchst und deiner Person entsprechend. Er wird dich nicht beschämen und nicht überwältigen, nicht drangsalieren, sondern so, wie du es brauchst, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Halleluja. Gori, aber schicke dir das so. Ich möchte jetzt an dieser Stelle, Herr, Halleluja, Jesus, in Jesu Namen möchte ich freisetzen, das prophetische Reden, Herr. In Jesu Namen möchte ich freisetzen, dass jedes deiner Kinder hier in dieser Gemeinde deine Gedanken aus deinem Herzen mitgeteilt kriegt. Dass jedes Herz prophetisch empfänglich ist und weitergibt. In Jesu Namen möchte ich euch alle damit segnen, dass es für jeden Einzelnen geschieht. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, Jesu Namen. Jetzt ganz praktisch noch umsetzen, ja. Wenn du darfst neu den Mut fassen, du kannst Gedanken aus dem Herzen Gottes mitteilen, sucht euch doch bitte jeder eine Person, die ihr nicht wirklich gut kennt, bitte jeder eine Person suchen, auf sie zugehen, jetzt macht es bitte. Jeder sucht sich eine Person, die ihr nicht so gut kennt, und es wird gleich darum gehen, dass du kurz fragst, kurz betest und dieser Person etwas Ermutigendes aus dem Herzen Gottes zusprichst. Das ist ganz leicht, weil der Geist Gottes das in dir macht. Hab den Mut. Entweder so, wie ihr sitzt oder hintereinander in den Reihen. So, wie ihr euch nicht besonders gut kennt. In Jesu Namen, möchte den Mut freisetzen jetzt dafür. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Und denkt nicht zu lange nach, lasst euch inspirieren mit Gedanken gegenüber der Person. Und sprecht euch gegenseitig Ermutigung, Trost, Hilfe zu. Yes, yes, so.